Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und ich bin natürlich nicht alleine, sondern habe heute natürlich wieder einen Gast, und zwar den Felix Völkel. Hallo Felix.
Hallo zusammen.
Am gestrigen Sonntag stand in Liga 2 das, zumindest wenn man nach dem Tabellenstand vor diesem sechsten Spieltag geht, Spitzenspiel statt. Und zwar empfing der Tabellenführer, der SSV Jahn Regensburg, den fünften, nämlich unseren ersten FC Nürnberg. Der Klub war zusammen mit dem SC Paderborn noch ungeschlagen. Der Jahn verlor am Spieltag zuvor auswärts beim FC St. Pauli, nachdem er zuvor die ersten vier Ligaspiele allesamt siegreich gestalten konnte. Felix, was war denn deine Erwartung vor dem Spiel, zumal der FCN in den letzten fünf Begegnungen gegen den Jahn ja nicht mehr gewinnen konnte?
Ja, ich war da so ein bisschen zwiegespalten, weil erstens sagst du das und zweitens hat sich bei mir vor allem der späte Ausgleich letzte Saison sehr eingebrannt, glaube ich. Aber das war ja so symptomatisch für letzte Saison. Klub hat eigentlich jetzt auch in letzten Spielen gezeigt, dass sie das auf jeden Fall ein bisschen anders angehen wollen als letzte Saison und auch ein bisschen eingespielter wirken. Ich meine, im Tippspiel habe ich wieder 2-1 für den Klub getippt, das mache ich aber eigentlich automatisch mittlerweile fast schon. Und ja, also ich glaube, wenn ich realistisch getippt hätte und leicht positiv, hätte ich wahrscheinlich unentschieden getippt. Rein so vom Gefühl.
Ja, bei den Kollegen von Die Beste aller Zweiten habe ich im Podcast auch auf einen 1-0-Sieg vom FCN getippt gehabt. Aber ich war auch ein bisschen skeptisch, ne? Ich meine, Regensburg war ja eigentlich die letzten Jahre schon immer ein sehr unangenehmer, schwer zu spielender Gegner, weil sie ziemlich aggressiv auch angelaufen sind, schnelles Umschaltspiel, und waren auch defensiv immer ziemlich sicher gestanden. Aber dieses Jahr scheint es ja bei denen auch im Angriff ganz gut zu funktionieren, oder?
Ja, die funktionieren als Team eigentlich insgesamt gut. Das haben sie ja gestern auch mehrmals 3000 Mal gesagt während des Spiels. Die funktionieren halt als Mannschaft. Also die haben jetzt keine Megastars, aber es funktioniert halt jeder für sich. Das sieht man ja auch daran, wenn man guckt, wer die Torschützen in jedem Spiel sind. Das ist ja jedes Mal irgendwer anders. Und es ist teilweise dann egal, ob er in der Abwehr, im Mittelfeld oder im Sturm spielt. Und ich glaube, dadurch kannst du halt auch eben weit oben stehen in der Tabelle. Das hatten wir ja eigentlich 2018 auch, oder 2017, 2018.
Und im Moment ja auch, ne? Wir haben jetzt auch erst einen, der doppelt getroffen hat. Alle anderen Tore verteilen sich jetzt auf 7 Leute, denke ich. Ja, denjenigen, den ich gerade angesprochen habe, der wurde vorher schon geleakt, weil auf der Spieltagspressekonferenz hat sich Trainer Robert Klaus zumindest mal entlocken lassen, dass Lino Tempelmann wieder zur Startelf gehören würde. Tatsächlich sah es dann auch so aus, dass Klaus sogar exakt die gleiche Startelf aufgeboten hat, die gegen den KSC begonnen hat. Kam das für dich überraschend oder hättest du sogar erwartet, dass auf der einen oder anderen Position gewechselt wird? Aber wenn man den bisherigen Saisonverlauf betrachtet, dann wären nach der Festlegung vom Trainer auf Tempelmann ja ohnehin nur noch die Sturmpositionen zur Disposition gestanden.
Ja, das stimmt. Also es hat mich ein bisschen überrascht, dass Tempelmann so gesetzt ist, weil wir haben ja auch Nürnberger, bei dem ja auch im Gespräch war, ob er wechseln soll oder nicht. Das haben wir nicht gemacht und er ist ja auch ein guter, aber anscheinend... Also Tempelmann hat sich ja auch gut gegeben im letzten Spiel, hat ein Tor geschossen. Man hat dann schon gesehen, er kann auch mal, ich glaube, das hat er auch erwähnt, er ist ein sehr, sehr dynamischer Spieler, der auch mal nach vorne geht. Das ist ja auch in dem Spiel dann wieder aufgefallen und zu Recht sollte er recht behalten mit Tempelmann. an sich konnte man die Aufstellung vollkommen so vertreten. Es hat mich tatsächlich ein bisschen verwundert, dass dann Dovedan Shuranov vorne im Sturm spielt. Das hast du ja auch gerade gemeint, dass man da vielleicht nochmal hätte diskutieren können, aber alles, was dahinter spielt, also wenn überhaupt, dann hätte man noch Tempelmann Nürnberger überlegen können, aber Tempelmann hat da anscheinend gerade die Nase vorne. Das finde ich auch okay so. Geis hat ja eigentlich in den ersten Spieltagen jetzt seine Leistung so ein bisschen nach oben geschraubt, im Gegensatz zum letzten Jahr. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Das war in dem Spiel jetzt nicht so zu sehen, aber genau, ich war mit der Aufstellung vollkommen zufrieden.
Ja, du hast es schon angesprochen. Also das Spiel hat direkt nach dem Anpfiff durch Daniel Schlager gleich denkbar ungünstig eigentlich begonnen. Insbesondere für Johannes Geis, denn nach 55 Sekunden hat er sich gleich eine gelbe Karte nach einem taktischen Foul an Beste eingehandelt. Und ich persönlich hatte dann den Eindruck, das war irgendwie so, ja, der Wegweiser für Johannes Geis an dem Tag, weil so wirklich viel sollte ihm irgendwie das ganze Spiel über dann nicht gelingen.
Ja, vor allem war das ja ein taktisches Foul, nachdem er den Ball auch ein bisschen versemmelt hatte. Und das hat ihn wahrscheinlich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil, wie gesagt, es war ziemlich am Anfang vom Spiel. Er musste dann ja natürlich als defensiver Mittelfeldspieler auch aufpassen, dass er nicht zu viel macht, weil mit einer gelben Karte in der ersten Minute musst du natürlich aufpassen, wenn du länger spielen willst. Ja, aber ansonsten, ich weiß es nicht, ob es nur das war, aber er hat sehr verunsichert beziehungsweise nicht so klar gewirkt wie in den Spielen davor, weil er halt einfach die Pässe, die von ihm auch gut kommen können, über mehrere Reihen nach vorne, zum Beispiel Flanken und so weiter, das ging halt diesmal leider alles irgendwie ins Nichts oder war ungenau und irgendwie war da so ein bisschen der Wurm drin.
Ja, der Wurm war auch nach 3 Minuten dann bei Valentini dann schon mal drin. Der ist nämlich dann nach dem Kopfballduell im eigenen Strafraum erst einmal am Boden gelegen und musste behandelt werden. Da war schon erst einmal bei mir so eine kleine Schrecksekunde. Wie ging es dir da?
Ja, das ist halt schon, also das hat eigentlich war so der Wegweiser für die ganze Partie. Es gab schon immer mal wieder so Phasen mit so kleinen Nickigkeiten und schon mal auch gröberen Fouls, die jetzt aber nicht, also wirklich krass beabsichtigt waren mit Bösartigkeit, dass man faul machen wollte, aber es ging schon gut zur Sache und es war ja nicht die einzige Szene, wo irgendwas mit Kopf zusammenstoßen war und ja, da also ich bin ja immer nicht so Fan von, wenn man dann wirklich erstmal sagt, die Spieler sollen weiterspielen, das hatten wir ja schon mehrmals. Am krassesten war es, glaube ich, als Matenia da ohnmächtig irgendwann mal auf dem Platz lag. Ich weiß jetzt nicht, ob es letzte oder vorletzte Saison war. Ich glaube, vorletzte. Da kam ja die Diskussion erstmal richtig ins Wanken. Ich bin ja immer noch dafür, wenn irgendwer mit dem anderen im Kopf so zusammenstößt oder irgendwas dementsprechend am Kopf hat, dann sollte man den auch auswechseln. Das sah für mich auch erst so aus, wie wenn er ohnmächtig ist, weil man konnte das nicht genau sehen, was da jetzt genau los war und alle sind irgendwie hingerannt.
Haben auch ziemlich wild gewunken, ne? Also.
Ja, schon. Also nicht so, wie wenn da jetzt nur irgendwie ein bisschen Beule, sondern das hat für mich, also deswegen hatte ich das mit Martin ja auch erwähnt, so eher in die Richtung gewirkt, dass er vielleicht sogar ohnmächtig ist. Also war dann anscheinend nicht, aber ja, dementsprechend, also klar müssen es die Ärzte letztendlich dann einschätzen und auch er selbst, also Valentini einschätzen, aber ja, ich bin da eher so der Meinung, man kann auf Nummer sicher gehen. Ich meine, letztendlich hat er dann auch nur bis zur Halbzeit gespielt. Ja.
Sicher ist sicher. Also da bin ich komplett bei dir. Ja, irgendwie hatte ich den Eindruck, dass die Regensburger am Anfang doch deutlich mehr vom Spiel hatten. Also sie hatten die klareren Aktionen. Der FCN hat für mich ein bisschen überrumpelt gewirkt.
Ja, das stimmt, wobei wir es hinten ganz gut gemacht haben. Also die kamen bis auf eine Chance, wo Beste über die rechte Seite reingeflankt hat, das aber Matenia so ein bisschen abprallen lassen hat und Valentini dann weggeschossen hat, eigentlich nicht wirklich vors Tor. Also es hat so gewirkt, wie wenn sie mehr Biss haben und mehr am Drücker sind, aber wir haben die eigentlich komplett vom Tor weggehalten, bis auf die eine Chance in den ersten 15 Minuten und ab da wurde es ja auch besser.
Ja, du sagst es, da ist es dann gleich deutlich besser geworden und vor allem dann in der 19. Minute. Und Also es war ein wirklich wunderschöner Spielzug, oder?
Ja, also es war ein schön rausgespieltes Tor mit mehreren Pässen, die auch ankamen. Das wollte ich noch zu den ersten 15 Minuten sagen. Wir haben halt auch oft einfach den Ball verloren, auch danach noch, aber da sehr, sehr oft, weil wir halt ungenaue Pässe gemacht haben, weil wir irgendwie im Kopf nicht so klar waren und der Ball halt nicht dahin ging, wo er hingehen sollte. Und in dem Moment hat halt einfach alles gepasst. Also ist Tempelmann nach vorne, hat auf Dovedan gepasst. Dovedan hat Max Müller-Deli gesehen. Der hat dann wieder auf Tempelmann geflankt. Die Regensburger haben hinten ein bisschen gepennt. Denen ging das anscheinend ein bisschen zu schnell. Und Tempelmann konnte halt, also wie es im Lehrbuch steht, gegen die Laufrichtung vom Torhüter ins Tor reinköpfen. Und es stand 1-0 mit dem ersten Torschuss von Nürnberg. Weil vorher haben wir ja eigentlich, ich glaube, überhaupt keine ansatzweise Angriffschance gehabt, die jetzt ein bisschen weiter als übers Mittelfeld ging. Und das war dann schon richtig gut, weil, wie gesagt, sehr schönes Tor, gut rausgespielt, mehrere Pässe, plus eine Flanke, plus Kopfball, der auch perfekt eingenocht war. Also besser kann man es eigentlich nicht machen im Training.
Ja, fand ich auch. Also wirklich eine absolut mustergültige Kombinationsfolge, die sie da gemacht haben, angefangen vom Doppelpass von Tempelmann mit Geis und dann der Abschluss. Also es war wirklich extrem sehenswert. Kurz darauf war dann der Nächste wieder auf dem Platz gelegen, nämlich Schindler. Der musste behandelt werden, ist aber auch nichts weiter gewesen, konnte dann gleich wieder weitermachen. Und ja, mehr oder minder hatte man den Eindruck zu diesem Zeitpunkt, als dass der Club so ein bisschen beflügelt ist durch dieses Tor und irgendwie am Drücker, dass Regensburg da ein bisschen, ja, leicht angenockt war. Ging es dir auch so?
Ja, auf jeden Fall. Also das, was sie quasi in den ersten 15, vielleicht sogar bis zur 19. Minute gemacht haben, haben wir dann quasi gemacht. Also das war so ein bisschen Rollentausch plötzlich. Das Tor von uns kam ja so ein bisschen aus dem Nichts. Und danach waren wir einfach am Drücker und es gab halt dann schon ein bisschen mehr Druck, auch Konter ab und zu, weil natürlich Regensburg nicht im Rückstand bleiben wollte und dann auch ein bisschen mehr nach vorne geschmissen hat, immer auch sehr früh angegriffen. Aber wenn dann Konter kamen, die liefen dann meistens natürlich über Müller-Deli oder Dovedan. Und da erinnere ich mich an eine Szene, das war, als Dovedan auf Schuranov passt. Da hat er auch ein bisschen so gewirkt. Also meiner Meinung nach hat Dovedan ein bisschen zu, also der kam über die Mitte ein bisschen zu lang gewartet, wen er jetzt anspielt, weil wir auch in Überzahl waren. Ich glaube, Tom Kraus war noch mit dabei, hat sich dann für Schuranov entschieden und der hat dann leider nicht gleich abgezogen, sondern nochmal den Ball berührt und damit war eigentlich zu weit rechts am Tor vorbei und konnten nicht reinschießen. Aber an sich auch wieder ein guter Spielzug mit ein bisschen zu lang überlegt und das sowohl auf Dovedans wie auch auf Schuranovs Seite dann eigentlich, aber das hat eigentlich gezeigt, dass wir nicht nur ein Tor schießen wollen, sondern weiter auch durch gute Spielzüge das 2-0 noch irgendwie draufsetzen wollen. Und genau in der Druckphase kam dann aus dem Nichts, also genau konträr dazu eigentlich dann Regensburg und hat das 1-1 gemacht, sorry.
Genau, da wollte ich jetzt nämlich drauf hinaus. Wir hatten ein paar gute Szenen nach vorne, aber dann kam diese 38. Minute und ja, das, was beim 1-0 alles positiv ausgesehen hat, also ein schöner Pass nach dem anderen, war dann in der 38. Minute eher so eine kleine Zaghaftigkeitsaneinanderreihung. Also niemand hat sich wirklich getraut, da mal dazwischen zu gehen. Und Besuschkow konnte da ziemlich schön dann auch noch ein bisschen den Ball dann mit Richtung Mitte dann nehmen und hat dann einfach mal abgezogen, ist nicht genügend gestört worden. Und ja, also schönes Tor. Wobei einige sagen, dass vielleicht Martin ja da ein bisschen, ja, vielleicht nicht ganz hundertprozentig glücklich ausgesehen hat. Wie siehst du das?
Also erstmal darf er natürlich nicht so ungestört in die Mitte rennen, wobei so ein Schuss eigentlich so ein, also bei uns wäre das so ein typischer Geiß gewesen, der irgendwie zu einer, weiß ich nicht, 1 von 100 Schüsse mal drin ist. weil es halt eben auch ein Weitschuss ist und die Wahrscheinlichkeit, dass sowas reingeht, auch sehr gering. Andererseits hätte Martin ja ein bisschen weiter links stehen können, aber ich würde sie ihm jetzt nicht komplett in die Schuhe schieben. Das war irgendwie sehr glücklich geschossen. Er hat auch nicht so viel gesehen. Es standen sehr viele Leute vor ihm. Dann Singh hätte man nochmal drüber sprechen können, passives Abseits oder nicht. Eigentlich nicht. Er liegt ja da, aber kann natürlich auch irgendwie noch ein bisschen dazu führen, dass man so ein bisschen in seinem Blickfeld gestört ist. Ja, letztendlich kann passieren, würde ich ihm jetzt nicht wirklich in die Schuhe schieben. Ich fand dann eigentlich eher schlimmer, was danach bei ihm passiert ist, weil das hat man eigentlich in den Spielen vorher nie gesehen, dass er eigentlich so ein bisschen verunsichert gewirkt hat. Und ja, das ist halt einfach glücklich gefallen für Regensburg, das 1:1. So ein bisschen auch aus dem Nichts.
Ja, auf die Nummer mit Sabrit Singh würde ich gerne nochmal zu sprechen kommen. Also ich habe es nicht hundertprozentig noch gesehen. Ich habe danach dann auch keine Zusammenfassung mehr gesehen. Aber für mich wirkte es zumindest überprüfenswert durch den VAR, weil auch wenn Sabrit Singh gelegen hat, aber ich fand eigentlich schon, dass er ziemlich nah im Bereich der Schussbahn war und dadurch meines Erachtens zumindest die Sicht des Torwarts ein bisschen eingeschränkt hat. Deswegen hat es mich persönlich da schon ein bisschen verwundert, dass das irgendwie nicht überprüft wurde.
Also ich glaube, letztendlich hat der VAR sich das auch angeguckt, aber hat dann, also er war knapp im passiven Abseits, aber er lag zu dem Zeitpunkt auch am Boden, also er konnte jetzt auch nicht hundertprozentig aktiv einschreiten. Ist ein bisschen schwierig, glaube ich, zu sagen, ist es jetzt passives Abseits oder nicht. Er lag halt zu dem Zeitpunkt am Boden, er war am Abseits, er war auch ein bisschen in der Schusslinie. Letztendlich weiß ich nicht, was ich als Schiedsrichter gesagt hätte, der das Spiel neutral sieht. Ich denke, der VAR hat sich's angeguckt, aber das Tor kann man auch geben.
Ja. Ansonsten gab es in der ersten Halbzeit eigentlich gar nicht mehr so arg viel. Abgesehen jetzt von der Szene, als Tempelmann und Bukalfa dann mit den Köpfen aneinander gerauscht sind. Und als Robert Klaus dann dem vierten Schiedsrichter und dem gegnerischen Trainer dann Accident entgegengerufen hat. Aber für mich war es schon ein Foulspiel, oder?
Es war auf jeden Fall faul, also auch wieder nicht absichtlich. Der hatte halt mega Geschwindigkeit drauf, kam dann zu spät und die sind halt dann also wirklich Kopf an Kopf zusammengeknallt, aber er kam eben zu spät, deswegen ist ein Foulspiel. Also es war unglücklich und war keine Absicht, deswegen könnte man auch sagen Accident, aber es war auch ein Accident mit Foul, also definitiv. Wenn das kein Foul ist, ich meine, musste sich dann nachher ja nur beide angucken und der andere war halt früher am Ball und dann ist es halt ein Foul. Offensichtlich.
Ja, ich glaube, dass er
da... Weil Tempelmann auch rote Strähnchen hatte danach in seinen Haaren.
Ja, vor allem fand ich es ziemlich extrem. In der Zeitlupe hat man das dann gesehen, wie dann gleich dieser Cut bei Tempelmann dann aufgeklafft ist. Bei ihm hat man es gesehen, weil er den Kopf halt dann auch noch so schön in Richtung Kamera gehalten hat und hat schon blöd ausgesehen und Bukalfa musste ja dann auch entsprechend dann in der Kabine bleiben.
Ja, ich habe mich auch gefragt, ob man, also das ist ja wieder das Gleiche wie auch schon bei Valentini, ob man da nicht auch hätte sagen können, okay, Tempelmann hat da irgendwie eine Platzwunde. Ist dann anscheinend schon ganz schön mit dem Kopf mit dem anderen zusammengeknallt, sollte man nicht auf Nummer sicher gehen und dann vielleicht schon zur Halbzeit wechseln. Das hat ja dann auch Jan Regensburg gemacht, der Club halt nicht. Ja, weiß ich mal nicht, was ich davon halten soll.
Ja, so blieb es dann nach einer relativ intensiven ersten Halbzeit, in der beide Tore jeweils in die Drangphase der jeweils anderen Mannschaft fielen, beim, ja zumindest für mich, relativ leistungsgerechten 1:1. Und wir sind auch gleich zurück und blicken dann auf die zweite Halbzeit des Duells Oberpfalz gegen Mittelfranken gleich bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Willkommen zurück bei Total Beklubbt und meinem Gast Felix Völkel. Nachdem in den vergangenen Spielen, ganz besonders gegen den KSC, der erste FCN immer mit ziemlich viel Wucht und Tempo aus der Pause kam, war es diesmal für mich eher der SSV Jahn, dem die ersten Minuten gehörten. Dazu wechselten beide Trainer verletzungsbedingt, wir haben es vorhin schon mal angesprochen. Auf Regensburger Seite kam Salah für Bukalfa und beim Club Kilian Fischer für Enrico Valentini, der wohl in der Kabine über Kopfschmerzen klagte. Ja, und gleich nach wenigen Sekunden musste Christian Martinez sich dann gleich mal lang machen, oder Felix?
Ja, da gab es wieder einen Weitschuss. Von Gimper war das, glaube ich. Martinez hat da super gehalten. Also das war jetzt auch für ihn nicht so schwer, aber hätte auch ähnlich ausgehen können wie beim 1:1. Diesmal hat er aber gut reagiert, stand richtig, hat den gut abgewehrt. Und es war, glaube ich, die 46. und danach war wahrscheinlich jeder, sowohl auf dem Platz wie auf der Tribüne und vom Fernseher wieder wach, weil es gab keine Verschonung und es war definitiv nicht der Club diesmal, der am Drücker war.
Nee, 2 Minuten später kam Regensburger dann schon wieder gefährlich nach vorne und wieder hat Martinia sozusagen die Lage bereinigt nach der Hereingabe von Singh. Da wäre Beste dann schon wieder einschussbereit dagestanden und dann mehr oder minder im Gegenzug dann sozusagen das erste Lebenszeichen vom FCN, als Tempelmann dann auf links Richtung Torauslinie durchgegangen ist.
Ja, das wurde auch wieder, und das fand ich eigentlich geil, wieder von Dovedan eingeleitet. Also Dovedan passt vor durch auf Tempelmann und der rennt. Weiß nicht, ob er vielleicht ein bisschen früher hätte abgeben können, aber eigentlich auch nicht, weil die Abgabe perfekt war. Das Ding war, Schuranov stand vom Winkel so ein bisschen doof zum Tor und der hat, glaube ich, geglaubt, dass er ein bisschen weiter rechts steht und hat so den Ball eigentlich überhaupt gar nicht aufs Tor bekommen, was schade war. Ich glaube, vielleicht sah es auch besser aus, als die Chance war, weil der Winkel aufs Tor halt wirklich nicht so Bombe war, aber definitiv war das ein Lebenszeichen. Und hat dann auch wahrscheinlich gut auf die Expected Goals, wo am Ende nochmal drauf kommen werden, eingezahlt, die der Club hätte erzielen können.
Ja, wobei ich in der Szene immer noch der Meinung bin, ich glaube, wenn Schuranov das irgendwie besser eingeschätzt hätte, dass er doch relativ weit links ist, wäre wahrscheinlich besser dran gewesen, den linken Fuß zu nehmen, damit er irgendwie einen anderen Winkel erwischt. Im Zweifelsfall hätte er das Ding dann wahrscheinlich über den Kasten gejagt, aber er hätte, glaube ich, mehr Chance gehabt auf ein Tor als mit seinem rechten Fuß. Also der Winkel war schon wirklich sehr, sehr übel dann, ne?
Ja, definitiv. Außer er hätte ihn ganz, ganz krass mit seinem Außenspann irgendwie nach rechts gelupft, aber das weiß gar nicht, ob das physikalisch möglich ist.
Na, Schäffler hat ja die Saison schon so ein Ding gemacht, oder?
Hat er das? War das so? Weil ich kann mich nur daran erinnern, dass er irgendwie den Ball quasi, der hat um seinen Spieler außenrum sein Bein irgendwie rumgeschwungen und dann den Ball reingemacht. Ja. Da kann ich mich dran erinnern.
Ja, jedenfalls 3 Minuten später gab es dann eine gelbe Karte für Schindler, der ja auch ein taktisches Foul begangen hat. Im Übrigen, was ich so in Erinnerung habe, sein einziges Foul, was er im ganzen Spiel mehr oder minder begangen hat. Aber leider sollte dieses Foulspiel dann aber auch gleich wieder Folgen haben.
Ja, da fiel halt sehr, sehr glücklich durch einen perfekt geschossenen Freistoß das 2:1. Also stand weder die Mauer falsch noch Martina und der wurde halt einfach perfekt reingezirkelt. Es war aber auch komplett notwendig, dass Schindler den in dem Moment quasi taktisch foult, weil ansonsten wäre er durch gewesen und hätte auch ein Tor schießen können. Also die Wahrscheinlichkeit, bei dem Freistoß so ein Tor zu machen, war auf jeden Fall geringer. Das würde ich jetzt Schindler nicht so anlasten. Ja, letztendlich war das einfach, ja, Glück und Können zugleich wahrscheinlich, weil selbst bei Torschützen, die gut Freistöße schießen können, wenn es jetzt nicht gerade Cristiano Ronaldo ist, dann gehört auf jeden Fall Glück dazu, auch wenn sie es können, den genauso ins Eck reinzubringen. Und es war auch sein erstes Saisontor.
Bin ich absolut bei dir. Also ich würde Schindler da auch überhaupt nicht ankreiden, sondern er war da mehr oder minder der Feuerwehrmann und hat mehr oder minder in dem Moment erstmal nochmal Böseres verhindert. Und ja, dass Wegesser das Ding halt wirklich aus 20 Metern so in den rechten Winkel zirkelt. Ich weiß nicht, ob er den noch einmal in seiner Karriere so machen wird, aber auch da Martina für mich chancenlos. Ja, und die Regensburger haben dann aber auch gleich immer noch ein bisschen versucht nachzulegen. Es war so eine Phase, wo ich so den Eindruck hatte, boah, jetzt wackeln sie aber ganz schön.
Ja, und ich glaube, das hat auch Robert Klaus gemerkt. Letztendlich hat er ja deswegen auch Duman und Fabian Nürnberger eingewechselt. Das war auch ein Wechsel, der tatsächlich nach kurzer Zeit schon ziemlich viel gebracht hat und da wieder ein bisschen mehr Stabilität reingebracht hat. Also es war bis zur 60. allgemein so, dass das hatten wir ja gleich am Anfang, dass Geis nicht so im Spiel war irgendwie. Er hatte jetzt nicht unbedingt mega schlecht gespielt, aber die gewohnten oder die Stärken, die er in den ersten Spielen hatte, die haben sich nicht wirklich gezeigt in dem Spiel. Also dass er eben auch mal Pässe nach vorne oder Flanken nach vorne bringt, aus denen dann auch Chancen generiert werden und defensiv stabil steht, war jetzt nicht so zu sehen. Er hat eher ein bisschen verunsichert gewirkt. Und deswegen war das schon ganz gut. Und Tempelmann, ja, also insgesamt, er hat halt einfach die Verletzung am Kopf gehabt. Er hat schon ein Tor gemacht. Und ich weiß nicht, ob man den dann noch hätte unbedingt noch länger spielen lassen müssen. Und mit Nürnberger und Duman kamen dann wirklich so ein bisschen Stabilisatoren, so. Nürnberger hat hinten mit abgesichert und Duman, der ist ja ein bisschen mit Max Müller-Dili dann auf die Seiten quasi gegangen, also jeder auf eine Seite, und das hat dann eigentlich echt gut funktioniert und wir konnten Druck aufbauen und hatten, nachdem es sich nicht so angefühlt hätte, dass wir irgendwie noch da das 2-2 machen können, nach kurzer Zeit wieder echt gut Druck aufbauen können. Ich glaube, das absolut Beste war dann noch, dass wir Schuranov für Scheffler eingewechselt hatten. Also Schuranov hatte auch gute Szenen, er stand wieder richtig, aber hat die halt, wie wir es gerade auch schon mit der Chance hatten, wo er vielleicht lieber hinter den Linken nehmen sollen oder bei der anderen Chance, wo er dann noch einen Schritt zu viel gemacht hatte, nicht so gewirkt, wie wenn er jetzt nur die besten Entscheidungen heute trifft. Und Scheffler, der auch dafür bekannt ist, dass er auch mal ein Tor machen kann und vielleicht die Mannschaft nochmal pushen, war in der 69. dann auf jeden Fall auch nochmal eine gute Entscheidung, um vielleicht das Ruder nochmal rumzureißen, weil es sind ja noch 30 Minuten gewesen bis zum Ende des Spiels.
Ja, du hast es angesprochen, durch den Doppelwechsel Nürnberger und Duman für Tempelmann und Geis, da gab es dann auch so einen Systemwechsel, weil Robert Klaus da die Mittelfeldraute aufgelöst hat und auf ein 4-2-2-2 mehr oder minder gewechselt ist, um das Spiel sozusagen aus dem Zentrum ein bisschen weiter auf die Flügel zu verlagern. Die Flügel, die dann in dem Fall, du hast es schon gesagt, von Duman und Müller-Dedi besetzt wurden. Und da hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass sich da ja Regensburg ein bisschen schwer getan hat, da dann plötzlich mit umzugehen, dass sie sich doch ziemlich vorher auf unsere Mittelfeldraute ja eingeschossen hatten.
Ja, definitiv. Und alles, was wir irgendwie versucht haben durch das Mittelfeld, also das ist mal gut gegangen, das hat man beim 1-0 zum Beispiel gesehen, aber das war halt auch ein perfekter Spielzug. Und alles andere wurde halt sehr, sehr gut immer wegverteidigt. Und deswegen war es dann schon eine gute Idee, auch über die Außen zu kommen, was ja letztendlich dann auch zu echt vielen Torchancen geführt hat.
Ja, eine dieser Chancen war dann in der 79. Minute, nämlich nach einer Flanke von links, war Scheffler dann im Duell gegen einen Innenverteidiger und den Torwart der Regensburger. und hat aber meines Erachtens, ich glaube, Schiedsrichter hat es genauso gesehen und alle anderen auch, war komplett sauberer Zweikampf, oder?
Ja, da hat sich Meier einfach, also der Torhüter der Regensburger, verschätzt und ist dann halt blöd umgefallen. Also das sah für mich danach auch nicht so aus, wie wenn er sich jetzt auf den Boden rollt, weil ihm was wehtut, sondern eher, weil er sich geärgert hat, dass er da an der falschen Stelle war und den Ball nicht runtergezogen hat. Ja, der Ball ist dann frei auf Dovedan. Und ich habe mich wirklich mega für ihn gefreut, weil er hat echt ein gutes Spiel gemacht, hat ein paar Entscheidungen, hätte er vielleicht besser treffen können, ein bisschen schneller schalten, aber mehrere Chancen vorbereitet. Er war beim 1-0 beteiligt, er war bei vielen Chancen beteiligt und dann habe ich mich nur gefreut, dass er eigentlich das zweite Tor gemacht hat, was ja nach langer Zeit endlich mal wieder für ihn echt gut war. Und ich bin mal gespannt, was ihm das Tor vielleicht auch bringt, vielleicht würde er uns noch eines Besseren belehren und ab jetzt nur noch knipsen, jedes Spiel sei ihm gegönnt. Es hat auf jeden Fall auch so gewirkt im kompletten Spiel eigentlich, dass er in der zentralen Rolle vorne einfach besser positioniert ist als zum Beispiel auch auf den Außen. Ich bin wirklich echt gespannt und habe mich echt gefreut und man hat auch gemerkt, wie ihm einfach ein Stein vom Herzen fällt. Das
ja, nicht nur ihm, also mir ist da auch ein ziemlicher Stein vom Herzen gefallen. Ich habe auch wirklich extrem laut gejubelt und ausgerechnet Dovedan, ich habe es ihm wirklich von Herzen gegönnt. Er war schon oft Mittelpunkt der Kritik, auch von uns. Wir haben sehr, sehr viel an ihm rumgemäkelt, aber man sieht bei ihm doch deutlich einen Aufwärtstrend. Und auch wenn er, wie du schon sagtest, hin und wieder immer noch falsche Entscheidungen trifft, aber er ist jemand, der eigentlich sich im Spiel nie aufgibt, der immer kämpft, der auch nach hinten arbeitet. Und von daher hat es mir wirklich extrem gut gefallen, dass er das Ding dann gemacht hat.
Also er ist ja auch ein Spieler, was ich grundsätzlich in manchen Situationen auch vollkommen verstehen kann, wieso man die braucht. Also auch wenn er jetzt zum Beispiel in der 70. Minute reinkommt, er hat halt auch immer eine gewisse Grundaggressivität, die er in seinem Spiel hat. Also es ist ja auch schon öfter passiert, dass er reinkam und nicht mal nach einer Minute schon das erste Foul hatte, beziehungsweise gelb. Das kann ja auch nochmal was mit einer Mannschaft machen, wenn du so einen Spieler auf der Bank hast, der dann einfach nochmal allen sagt, so ey, jetzt geht's hier nochmal los, wir hauen uns jetzt nochmal komplett rein. Auch wenn er vielleicht in dem Moment nicht die Person ist, der die besten Pässe gibt, ist es ja trotzdem auch wichtig für eine Mannschaft. Und zur Zeit, also in den letzten zwei Spielen vor allem, wirkt es auch so, wie wenn er sich gefestigt hat. Er hat auf jeden Fall eine Kurve nach oben mit einem Tor, mit Vorbereitungen, die jetzt nicht als Assist zählen, weil der geht an Max Müller-Deli, aber er war definitiv an dem ganzen Spielzug beteiligt und auch an anderen Chancen. Und ich bin mal gespannt, wie die weitere Entwicklung des Nikolai Dovedan ist. Bisher sieht es auf jeden Fall gut aus, diese Saison. Und weil du ja auch meintest, wir haben viel an ihm rumgemotzt, das stimmt, das war auch echt teils nicht zu Unrecht, aber da kann man ihn auch mal zurecht loben. Jetzt.
Absolut, bin ich voll und ganz bei dir. Ja, nach diesem Ausgleichstreffer hatte ich dann wieder so das Gefühl, das Spiel kippt jetzt wieder ein Stückchen, so mehr auf unsere Seite. Und es war dann eine Szene, wo ich dann gedacht habe, jetzt habe ich, glaube ich, irgendwie alles gesehen, nämlich dieser Sololauf von Scheffler, der dann mehrere Gegenspieler hat aussteigen lassen. Wie hast du die Szene gesehen?
Ja, also der wurde ja, ich hab gar nicht geglaubt, dass der da einfach so durchlaufen kann. Das sah ja aus, wie wenn die Regensburger irgendwie aufgehört haben, die Verteidigung irgendwie noch am Laufen zu halten. Also der hat sich ja jetzt auch nicht groß angestrengt oder große Ballstaffetten gemacht, sondern der ist da einfach souverän durchgelaufen bis zum 16er. Und hätte dann ja wahrscheinlich auch noch selber schießen können, hat aber gemerkt, okay, Duman steht einfach viel besser und passt dann auf ihn und er steht halt genau vorm Torhüter und hätte einfach dieses Tor machen können. Also ich weiß es nicht genau, welche Torchancen jetzt zu was zählen, dass die Expected Goals bei Nürnberg so hoch sind. Ich vermute, dass das eins der Chancen ist, die auf jeden Fall sehr hoch angesiedelt sind, weil es war halt nur noch zwischen ihnen und den Torhüter auszumachen und der Torhüter war eigentlich konzentriert auf Scheffler. Den hätte man auch mal machen können.
Ja, glaubst du, dass Scheffler sich in dem Moment auch vielleicht ein bisschen geärgert hat, dass er nicht selber den Abschluss gesucht hat?
Ich habe es mir noch zweimal angeschaut. Ich glaube nicht, weil er einfach die viel bessere Schussposition hatte. Also, Duman. Deswegen kann auch passieren. Das ist Scheffler selber auch schon passiert. Ich weiß nicht, ob das der Grund dafür war, dass er danach ein bisschen übermotiviert war und das
genau
Foul noch gemacht hat.
Genau darauf wollte ich nämlich hinausgehen jetzt.
Ich glaube, der war da nicht sauer, sondern einfach übermotiviert, weil es waren ja die letzten Minuten und er wollte halt den Ball vorne halten, aber das war halt absolut unnötig. Also sowohl, weil da Tom Kraus genau noch als Abwehrreihe dahinter kam, der jetzt auch nicht krass alleine durchgelaufen ist, das war einfach vollkommen unnötig.
In der Zwischenzeit wissen wir auch, dass er für zwei Spiele jetzt erstmal zuschauen muss. Verein und Spieler haben dem Urteil des Sportgerichts schon zugestimmt. Das heißt, gegen Rostock und den HSV ist Scheffler jetzt erstmal nicht mit dabei. Schauen wir mal, haben wir halt eine Option weniger auf der Bank. Aber bin ich bei dir. Wir hatten eine ähnliche Situation kurz vor der Halbzeit, als Mats Möller-Deli abgeräumt wurde. Allerdings ging da der Angriff nicht so gegen das Sprunggelenk, die Sohle war nicht offen. Aber was da eine Aktion war, wo ich mir immer wieder denke, Leute, lasst es doch einfach sein, ist es, wenn reingegrätscht wird, man trifft sozusagen mit dem einen Bein schon den Gegner und zieht dann aber, während der Gegner fällt, das zweite Bein noch hoch. Und da denke ich mir immer, Leute, die kommen mit so einer Wucht an, wenn ihr das Bein dann noch hochzieht und der Gegenspieler dann da mit dem Knie irgendwie hängen bleibt, oder da können auch ganz blöde Verletzungen passieren. Und das ist auch was mir in letzter Zeit immer wieder auffällt, dieses Hochziehen des zweiten Beins. Aber klar, bei Scheffler brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Eine völlig klare rote Karte.
Definitiv. Ich glaube, das Foul, das du ansprichst, das war von Beste. Der hat dafür auch Geld bekommen. Was mich ein bisschen geärgert hat, er hatte noch ein Foul, was so meiner Meinung nach, ich weiß nicht, das war irgendwann in der Mitte der zweiten Halbzeit, das auch gelb, sehr, sehr gelb verdächtig war. Und nach dem Foul, wo er gelb mit Gelb schon gut bedient war, dann nochmal so ein Foul zu setzen und da keine weitere Karte zu kriegen, fand ich ein bisschen krass. Und ja, also hätte man auch ruhig gelb-rot geben können. Letztendlich ist es wurscht. Das hat ja auch Scheffler jetzt oder dem FCN nicht geschadet, dass Scheffler nochmal rot hatte, außer dass er jetzt für zwei Spiele ausfällt. Ich glaube, wir haben genug Stürmer auf der Bank, das halten wir schon mal aus, zwei Spiele. Aber ja, es war teilweise echt eine gute Härte in dem Spiel. Das hatten wir auch mit den Kopfzusammenstößen und anderen Fouls. Auch sehr, sehr viele taktische Fouls. Ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich das letzte Mal so viele gesehen habe in einem Spiel bewusst. Das war schon echt krass. Wir haben noch eine Chance vergessen, die auch sehr, 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 sehr gut war. Und zwar war das, glaube ich, irgendwann 83. oder so, als Handwerker über links kam. Nee, stimmt gar nicht. Handwerker hat geköpft, Entschuldigung. Und der Ball wurde gehalten. Dann ist er noch irgendwie auf Scheffler geflogen. Also das war schon eine sehr gute Reaktion von Meier. Da ist er auf Scheffler geflogen. Der hat selber nicht damit gerechnet, dass der Ball kommt und konnte ihn auch nicht wirklich schießen. Und dann hat, glaube ich, Dovedan nochmal drauf gezimmert. Und ich weiß nicht, ob man das unbedingt, also so beides. Es hätte ein bisschen platzierter kommen können von Handwerker. Und andererseits war es halt mega gut reagiert vom Torhüter, wie er da die Hand hinbekommt. Hätte definitiv auch ein Tor sein können bei anderen Torhütern.
Ja, ich fand allgemein, dass es eine ziemlich, ja, extrem offene Schlussphase allgemein war, ne? Also da hätte irgendwie auf beiden Seiten noch irgendwie alles passieren können.
Ja, definitiv. Also eigentlich das ganze Spiel so ein bisschen. Es hat ja der Regensburg-Trainer auch nochmal nach dem Spiel gesagt, das war auf jeden Fall Werbung für die zweite Liga. Für jeden neutralen Zuschauer war es ein richtig, richtig, richtig gutes Spiel. Ich glaube, am Ende ärgern sich beide Mannschaften so ein bisschen, weil letztendlich hätten beide auch siegen können. Es zeigt ja aber auch, dass irgendwo das Unentschieden auch okay ist.
Ja, schließlich und endlich hat Schiedsrichter Schlager dann ein äußerst intensives Spiel abgepfiffen, das irgendwie keinen Sieger und keinen Verlierer sah. Und auch wir atmen jetzt nochmal kurz durch und sind dann gleich zurück mit einem Fazit und dem Versuch, dieses Ergebnis ein bisschen einzuordnen. Gleich hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Zurück bei Total Beklubbt. Mit mir am Mikrofon ist noch immer Felix Völkel. Tja, Felix, wir haben gerade schon so das ein bisschen anklingen lassen. Die beiden Trainer Robert Klaus und Mersat Selimbegovic taten sich beide so ein bisschen schwer, ob sie jetzt froh sein sollten über einen gewonnenen Punkt oder aber den zwei verlorenen Zählern nachtrauern sollten. Wie ordnest du für dich denn jetzt dieses Ergebnis ein, gerade nach einem doch wirklich sehr intensiven, sehr abwechslungsreichen und, wie wir es auch schon gesagt haben, sehr guten Spiel?
Also es gab so Höhen und Tiefen. Es war auf jeden Fall so, dass einige Spieler, zum Beispiel Geis, auch Martinha, der eigentlich bisher sehr stabil war diese Saison, so ein paar Patzer drin hatte und ein bisschen verunsichert gewirkt hat. Also bei Martinha waren es vor allem dann irgendwann in der zweiten Halbzeit die Abstöße und das Aufbauspiel. Das lief nicht so gut. Also erst hat er... Die Schüsse nach vorne kamen immer beim Gegner an, dann hat er keine weiten Schüsse mehr gemacht. Die Pässe, die er dann irgendwie rausgegeben hat, waren aber auch nicht so gut, dass auch sehr schnell Regensburg wieder den Ball hatte. Das hat so ein bisschen, nicht so gut gewirkt. Er hat trotzdem noch gut gehalten. Geis hatten wir ja auch schon. Letztendlich, was mir dann aber wiederum gefallen hat, war, dass die anderen das aufgefangen haben und auch die Wechsel was bewirkt hatten. Das war sehr, sehr auffällig und wir dann auch definitiv von der Bank auch nochmal zwei junge Spieler, aber junge Spieler mit Qualität bringen können, die dann auch offensichtlich nochmal gegen den Tabellenführer das Spiel in unsere Richtung drehen hätten können. Sie haben es auf jeden Fall zum Unentschieden geschafft, aber das fand ich mega, mega gut. Ich glaube, letztes Jahr hätten wir das Spiel auch verloren am Ende noch. Vielleicht sogar noch nach der roten Karte von Scheffler, dass wir da noch eins reingekriegt hätten. Das haben wir diesmal nicht. Wir hätten es definitiv auch gewinnen können, wenn man sich die Expected Goals mal anguckt. Da hat ja irgendwie Sky nach dem Spiel angezeigt 0,8 für Regensburg und 2,65 für Nürnberg. Y-Scout sieht es ein bisschen anders mit 0,63 versus 1,74, was ja aber auch zeigt, dass Nürnberg die besseren oder mehr gute Chancen hatte als Regensburg. Letztendlich haben sie aber nicht mehr reingemacht und das Spiel war spielerisch und von dem, was wir gesehen haben, glaube ich, dann schon okay, dass es unentschieden ausgegangen ist.
Was man ja ganz gern auch immer mal wieder sagt, wenn ein Spiel verloren geht, das hatten wir auch schon, dass der Trainer ein Spiel vercoacht hat. Im Moment habe ich eher so den Eindruck, als ob Robert Klaus so ein gutes Händchen dafür hat, die Mannschaft umzustellen, sei es jetzt, dass er in der Pause wie gegen Karlsruhe ein bisschen ja auf Spur bringt oder aber wie jetzt am gestrigen Sonntag dieser Doppelwechsel Nürnberger und Dumann, die dann reingekommen sind und das Spielsystem verändern. Ich finde, es ist auch was im Moment ein bisschen ja so eine Trumpfkarte ist. Also dass Robert Klaus weiß, wie er reagieren muss, die Spieler aber auch wissen, wie sie es umsetzen können und müssen.
Ja, definitiv. Und auf Valentinis Seite hat man es ja jetzt gesehen. Also klar hat Fischer so ein paar Stellungsfehler drin gehabt, aber insgesamt fand ich dafür, dass es sein erstes richtiges Debüt war, was nicht nur 3 Minuten ging, hat er das eigentlich fein gemacht. Da waren jetzt keine riesengroßen Patzer drin, defensiv hat es gepasst. Nach vorne kam jetzt nicht so viel über seine Seite, aber das ist auch okay. Und das hat auch gezeigt, dass Valentini auch nicht zu 100% auf jeden Fall gesetzt ist, weil da niemand dahinter kommt, sondern da ist auch jemand, der vielleicht jetzt auch ein bisschen Blut geleckt hat und da auch Bock drauf hat zu spielen. Also das war für mich auch so ein richtig gutes Zeichen. Was auch wieder ein mega gutes Zeichen war, dass Max Müller-Deli wieder überragend war. So ein bisschen merkt man auch in der zweiten Halbzeit immer, wie er dann keine Power mehr hat, aber selbst da ist er noch mega gut. er darf halt niemals ausfallen. Wobei, vielleicht hat Klaus auch dann eine Idee. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Diese Saison.
Ja, und wie ist es für dich? Sind es zwei verlorene Punkte, weil wir sagen, hätte man eigentlich gewinnen können, oder ist es für dich ein gewonnener Punkt? Weil mir zumindest ging es so, nach dem 2:1 hätte ich also fast nimmer dran gedacht, dass wir da nochmal zurückkommen, weil ich da Regensburg für zu stark erachtet hatte. Oder bist du zufrieden mit diesem einen Punkt?
Naja, teils, teils. Einerseits hatten wir noch sehr, sehr gute Chancen, die wir auch hätten reinmachen können. Also das wäre nicht unverdient gewesen, das Ding 3:2 zu gewinnen. Andererseits muss man halt auch sehen, wir lagen 2:1 hinten nach Führung. Das hatten wir letzte Saison sehr oft. Ich bin einfach stolz, dass die es schaffen, aus dem Rückstand dann trotzdem nochmal rauszukommen und dann auch noch versuchen zu gewinnen. Das gibt einfach Hoffnung für die nächsten Spiele und macht einfach Spaß zuzugucken. Letztendlich stehen wir immer noch gut da. Wir sind jetzt, wir hätten mit einem Sieg punktgleich mit dem ersten sein können. Jetzt sind wir halt 2 Punkte dahinter. Ne, 3 Punkte, weil ja Regensburg auch einen gemacht hat. Ich glaube, das ist okay. Wir haben jetzt den 6. Spieltag. Also falls da irgendwas nach oben passiert, sind wir noch sehr, sehr gut aufgestellt. Bisschen ärgerlich, aber ich finde das Unentschieden vollkommen okay. Ich hätte es auch vor dem Spieltag abgenickt. Als passt.
Ja, unter dem Spieltagsstrich grüßt nun zumindest der Jan, du hast es angesprochen, weiterhin von Rang 1. Der erste FC Nürnberg ist mit einem Rückstand von 3 Zählern guter Sechster. Wobei man sagen muss, dass Dresden, St. Pauli und der Club jeweils 10 Zähler und ein Torverhältnis von +3 haben. Lediglich die Anzahl der geschossenen und natürlich auch kassierten Tore machen da den Unterschied. Dazu ist alles, wir haben es im Vorgespräch schon gesagt, extrem eng zwischen dem SC Paderborn auf Rang 2 und dem ersten FC Heidenheim auf Rang 10 liegen gerade einmal 2 Punkte. Um eine äußerst abgedroschene Phrase mal wieder zu bemühen, ist das in diesem Jahr nun wirklich die stärkste zweite Liga aller Zeiten?
Also es ist auf jeden Fall wieder eine sehr, sehr ausgeglichene zweite Liga. Das merke ich auch immer wieder, wenn ich die Spieltage tippe, dass einfach es egal ist, wie sicher man sich ist, dass es so ausgeht, es kann auch genau andersrum ausgehen. Und das ist ja eigentlich nur Werbung für die komplette Liga. Also die stärkste zweite Liga heißt ja eigentlich, dass es die ausgeglichenste ist. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass Schalke und Bremen eigentlich schwächeln und nicht alles überrumpeln und da auf 1 und 2 stehen, sondern dass sie auch irgendwo zwischendrin die ersten Spiele auch erstmal nicht gewonnen haben. Dann Düsseldorf auch nicht so gut performt, wie man das vielleicht erwartet hätte, den HSV auch nicht. Dafür halt Mannschaften, von denen man es nicht so erwartet hätte, oben stehen, wie Regensburg, wie Paderborn, wie St. Pauli, wobei die es letzte Saison schon ein bisschen angedeutet haben, wie Karlsruhe, wie Darmstadt jetzt auch mit ihrem mega guten Stürmerduo. Also ich finde es gut, auch, wie gesagt, vor allem von Aufsteigern wie Dresden und Hansa Rostock, dass die einfach auf Platz 4 und Platz 13 stehen, nicht ganz unten. Also es kann eigentlich alles passieren diese Saison. Und das ist, glaube ich, das, was die Beste ausmacht, dass es eigentlich so gefühlt für mich jetzt zumindest die ausgeglichenste ist, die ich seit langer Zeit gesehen habe.
Ja, eine kleine Sache ist mir noch aufgefallen beim Blick auf die Tabelle. Und zwar gegen die beiden Führenden, in dem Fall Regensburg und Paderborn, sowie die beiden Letzten des Klassements, Ingolstadt und Aue, hat der Ruhmreiche bislang unentschieden gespielt. Die Siege fuhr man gegen die derzeitigen Ränge 8 und 12, nämlich Karlsruhe und Düsseldorf, ein. Was ist denn im Moment so dein Fazit nach den ersten Spieltagen, Felix? Bist du zufrieden mit Rang 6 und 10 Punkten oder denkst du, dass da vielleicht noch mehr drin gewesen wäre?
Wäre mehr drin gewesen. Da ärgern mich eigentlich auch weniger die Regensburg-Punkte, jetzt mehr so die zum Beispiel Paderborn-Punkte, weil das wäre wirklich sehr, sehr verdient gewesen. Oder dass man da gegen Aue das nicht irgendwie noch macht. Aber letztendlich sind 6 Spieltage, wir haben jetzt noch nichts verloren und müssen jetzt halt einfach weitermachen. Und Freitag ist wieder so ein Spiel, da müssen sie halt, ist ja quasi im Mittelfeld, Platz 13, ja, unteres Mittelfeld, da müssen halt 3 Punkte her und dann passt das schon wieder. Wenn nicht, dann halt gegen HSV.
Du, hätte ich auch nichts dagegen. Ja, du hast ja schon gesagt, komm, Freitag steht jetzt bereits schon das nächste Heimspiel an und da werden wir beide dann auch vor Ort im Stadion sein. Für mich wird es das erste Stadionerlebnis seit knapp 2 Jahren sein. Darum freue ich mich gerade irgendwie wie so ein Ring Stadtwurst sowohl auf das Heimspiel als auch natürlich auf das Bier mit dir. Zu Gast wird dann der FC Hansa aus Rostock sein und demzufolge wird es ein Wiedersehen geben. Zum einen mit Simon Rein, vor allem aber mit Hanno Behrens. Rostock wiederum hat gestern für mich ein bisschen überraschend gegen Darmstadt 98 gewonnen und belegt im Moment mit 7 Punkten Rang 13. Was rechnest du dir aus für Freitag?
Also müssten wir eigentlich gewinnen. Also es ist definitiv möglich, mit unseren Spielanlagen Rostock zu schlagen. Sie haben aber halt auch 2 Faktoren, die du ja schon genannt hast, die sehr motiviert sein werden, um das zu verhindern. Das ist zum einen natürlich Hanno. Der will wahrscheinlich bei der Rückkehr ins Max-Morlock-Stadion auch punkten und am besten dreifach und Simon Rein wahrscheinlich genauso. Es wird spannend. Wir haben ja auch immer gute Erfahrungen damit, wenn die Spieler, die im gegnerischen Team sind, auch beim Club gespielt haben, dass die auch treffen. Letztendlich kann der Hanno schon Tor machen, wenn wir am Ende dann 1 mehr machen, passt das auch. Deswegen, also ich würde wieder 2-1 tippen, falls wir jetzt Tippspiel machen.
Ja, in Sachen Personal scheint die Partie gegen den Jan ja offensichtlich keine größeren Nachwirkungen zu haben, zumindest Stand heute. Es war heute zu lesen, Enrico Valentini hat mehr oder minder nur einen Brummschädel, aber keine Gehirnerschütterung. Der Cut bei Lino Tempelmann ist wohl relativ klein und muss nicht genäht werden. Und auch Christopher Schindler, der im Spiel ja behandelt werden musste, hat keine Blessuren aus dem Spiel übrig behalten. Rechnest du denn mit irgendwelchen Veränderungen in der Startelf für Freitag?
Ich weiß es nicht genau. Also an sich könnte man wechseln. Also man könnte zum Beispiel überlegen, ob man vielleicht einen Bokowski bringt, anstatt einem Schuranov. Ist zwar ein anderer Spielertyp, aber Schuranov hat jetzt auch nicht so überzeugt. Andererseits könnte man auch wieder bringen, weil er auch wieder gut gestanden hat, aber halt die Tore nicht gemacht hat. Also man kann so spielen, es kommt halt darauf an, wie Robert Klaus gegen Rostock spielen will. Das ist so ein bisschen die Krux an der Sache, wobei ich glaube, mit der Durchschlagskraft, die wir hatten gegen Regensburg, könnten wir auch gut gegen Rostock spielen. Vielleicht, weiß nicht. Also wenn er über die Außen gehen will, vielleicht ist dann auch eher so ein Duman, der spielen wird. Ich glaube, dass Geis wieder in der Startelf sein wird. Und ja, oder Nürnberger ist eine Option. Schwierig. Schwierig vorherzusehen.
Dann würde ich sagen, lassen wir uns doch einfach mal überraschen und freuen uns vorab schon mal auf den Freitag. Natürlich wird euch Felix Amrain im Laufe der Woche auch wieder ein Gegnergespräch zusammen mit einem Anhänger des FC Hansa Rostock präsentieren. Wir hören uns dann voraussichtlich kommenden Montag wieder. Ich bedanke mich bei meinem heutigen Gast. Vielen Dank, Felix.
Sehr gerne.
Total Beklubbt gibt es natürlich auch bei Twitter, Facebook und Instagram. Hier freuen wir uns über Feedback oder ein Like. Und natürlich dürft ihr uns auch gerne weiterempfehlen oder im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Ich wünsche euch schon mal eine gute Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Von Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.